Herzlich willkommen bei Locus,
dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Hallo Martina, wie geht's dir?
Hallo Rebecca, mir geht's gut. Danke.
Inzwischen geht's deinen Beinen auch besser, weil du bist ja gestürzt.
Ja, das ist Gott sei Dank, alle blauen Flecken sind weg und die Macke im Knie, die hat sich jetzt auch geschlossen. Also es geht alles bergauf. Ich habe jetzt, wenn ich in den Wald gehe, habe ich immer Wanderstöcke dabei. Kann ich jedem eigentlich nur empfehlen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Man hat eine bessere Körperhaltung, habe ich festgestellt. Und gerade in schwierigen Sachen, also ich bin halt Wege gegangen, die auch etwas anspruchsvoller waren hier. Und das gibt einem doch eine gewisse Sicherheit, gerade beim Bergauf und Bergab.
Ja, cool. Dann ist das ja richtig gut, dass du das für dich entdeckt hast.
Ja, aber es ist auch eine Übungssache, muss ich sagen. Die erste Stunde, sage ich mal, als ich die neuen Wanderstöcke hatte, habe ich gedacht, boah, nee, das ist mir zu anstrengend.
Ja, das glaube ich dir gerne. Aber heute geht alles um das Thema Morbus Crohn. Du bist ja auch betroffen.
Genau.
Und wir haben aber auch noch mal heute einen Gast zum Thema Morbus Crohn eingeladen. Herzlich willkommen an Luisa.
Ja. Hallo Rebecca und hallo Martina.
Hallo Luisa, ich freue mich, dass du da bist. Stellst du dich kurz selber vor?
Ja, gerne. Also ich bin Luisa, ich bin 31, komme aus Hannover, ja, und habe jetzt schon einen Morbus Crohn, schon lange Zeit. Kurz vor meinem 17. Geburtstag fing es quasi an. Und es war gar nicht so einfach in dieser Zeit, ne, weil alle natürlich schon mit Partymachen beschäftigt waren oder ihren ersten Freund hatten und ich hatte dann eigentlich mit meinem Körper zu tun. Das war schwierig.
Das kenne ich. Also ich habe den Morbus Crohn seit meinem 13. Lebensjahr. Und und ich kenne das also auch, das Party machen und so immer mit sehr viel Schwierigkeiten verbunden war. Also ich weiß das noch, meine Freunde wussten das alle, dass ich halt wenn ich zur Toilette muss, dass es dann auch dringend war. Also die wussten dann schon immer, wenn ich irgendwo an die Toilettentür geklopft habe, dann mussten alle schnell da raus.
Mhm.
Ja, aber es ist wirklich belastend. Mhm. Und wie war dann die Diagnosestellung? Kam das ziemlich schnell?
Ja, das ging relativ schnell. Also das hat nur so 3-4 Monate gedauert. Und da hatte ich, sage ich mal, Glück im Vergleich zu anderen, dass es wohl relativ eindeutig war, auch nach einer Darmspiegelung, wo man dann auch eine Biopsie und so weiter gemacht hat. Und ich war damals bei einem Internisten, also noch nicht bei einem Gastroenterologen, das war erst später. Und der Internist hat das damals festgestellt und hat dann aber auch ziemlich schnell gesagt, Sie müssen in eine Uniklinik gehen, weil ich kann Ihnen schon gar nicht mehr weiterhelfen, das ist zu akut. Und das war für mich dann natürlich auch nochmal ein Schlag, weil ich gar nicht verstanden habe, was eigentlich um mich herum passiert. Und da kam ziemlich viel zusammen.
Hm. Und was hattest du damals so für Beschwerden?
Naja, das war so, dass ich auch mal ziemlich starken Stuhldrang hatte, also so imperativer. Das fühlte sich so an, als wenn ich sofort eine Toilette benötige und immer schon aufgeregt geguckt habe, wo ist das nächste Klo. Und manchmal so war es auch so, dass ich gar nicht mehr wusste, da waren dann die Stuhlgänge so häufig, dass ich gar nicht mehr wusste, wie oft ich jetzt eigentlich schon auf dem Klo war. Also das war richtig schlimm. Und dann war das auch immer alles sehr lange. Also ich war dann manchmal mehrere Minuten oder dann war ich wirklich so weg und keiner wusste, wo ich eigentlich bin. So, das war schon wirklich schlimm. Und dann war das auch alles sehr krampfartig. Und ich habe natürlich auch gar keine Energie gehabt für irgendwas. Musste mich sehr viel ausruhen. Und das ist in dem Alter natürlich auch schwierig, weil man natürlich viel machen möchte und unternehmen möchte und die Freunde dann auch immer mal fragen, ob man nicht da und dahin möchte. Und das war natürlich auch eine Schwierigkeit, dass ich dann mich auch isoliert habe, ohne es zu merken und immer alles abgesagt habe. Und ja, das hat es nicht einfacher gemacht.
Und heute bist du ja Stoma-Trägerin. Wie kam das dazu?
Ja, genau. Heute bin ich Stoma-Trägerin jetzt seit 2 Jahren. Und ja, das war so, mein Dickdarm ist ziemlich stark entzündet gewesen. Da hätte auch kein Medikament mehr geholfen. Ich habe halt schon sehr viele Medikamente auch dann letztendlich von der Uniklinik bekommen, die mir auch eine Zeit lang gut geholfen haben, aber irgendwann eben auch nicht mehr. Ich hatte auch diese ganzen Biologika, die man halt so bekommen kann. Bei Morbus Crohn hatte ich schon sehr viel bekommen damals. Und dann ja, war da irgendwann aber immer ja, Therapieversagen nach ein paar Jahren. Und da hieß es, nee, das wirkt nicht mehr, das wirkt nicht mehr. Und dann hieß es ja, wenn das alles nichts mehr bringt, dann wurde ich eben immer schon so ein bisschen vorbereitet, dass irgendwann, wenn kein Medikament mehr hilft, und ja, es gibt zwar schon eine Palette an Medikamenten, aber wenn man schon so viele durch hat, dann wird man da ja auch vorsichtig auch. Und man sieht ja auch immer die Nebenwirkungen. Und dann, naja, war ich dann auch verunsichert. Und die Ärzte haben gesagt, naja, also das Beste wäre jetzt eigentlich bei dem hohen Grad an Entzündungen, dass man da jetzt operiert. Und das, wie gesagt, die Ärzte haben mich immer gut vorbereitet. Die haben immer gesagt, das kann kommen. Also das war nicht so ein Schlag für mich, sondern das war schon eher so, die haben mich eben vorbereitet, aber wenn es dann eben so weit ist, dann ist man natürlich trotzdem geschockt.
Ja, klar.
Und das, genau, und das war im April 2023, dann wurde ich operiert, auch in Hannover. Genau, ich wollte eigentlich gerne in Köln operiert werden beim Professor Krösen, aber das hat leider nicht geklappt. Das hat ja irgendwie ein halbes Jahr hätte ich warten müssen und die Zeit hatte ich schon nicht mehr.
Verstehe, ja.
Ja, ich war, glaube ich, zweimal oder dreimal beim Krösen. Der ist also wirklich gut als Chirurg, muss ich sagen. Der hat mir auch mein neues Stoma gemacht und ich bin da sehr zufrieden.
Also man hört ja auch wirklich Gutes und ich war im Verlauf vor 10 Jahren auch schon mal bei ihm gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, da bin ich ja in guten Händen.
Genau.
Vor 10 Jahren hatte ich schon mal eine andere OP gehabt, auch am Enddarm, weil ich eben auch Fisteln hatte. Ja, da wurde ich dann auch schon noch mal bei ihm vorstellig. Und ich habe da eben schon vieles durch. Ja.
Ja, das ist eine üble Erkrankung, Morbus Crohn, kann ich nur sagen.
Also ja, vielleicht können wir kurz nochmal, auch wenn wir keine Mediziner sind, nochmal erklären, was Morbus Crohn überhaupt genau ist. Das wissen ja nicht unbedingt alle.
Ja, das kann ich mal kurz erklären. Also es gibt eigentlich zwei klassische chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Das ist einmal der Morbus Crohn und das ist einmal die Colitis ulcerosa. Die unterscheiden sich, weil die Colitis ulcerosa sich nur auf den Dickdarm beschränkt. Also wenn der raus ist, dann sind die meisten halt geheilt und beschwerdefrei ihr Leben lang. Und der Morbus Crohn hat leider die doofe Angewohnheit, sich von der Mundschleimhaut bis zum After irgendwo einzunisten, also immer eine Entzündung im Magen-Darm-Trakt zu machen. Und ja, und das lässt sich leider nicht heilen. Es gibt halt heutzutage viele gute Medikamente, die das Ganze irgendwo in Schach halten können, aber eine Heilung ist bisher noch nicht möglich. Und die operative Sache, die Luisa jetzt angesprochen hat, die macht man heutzutage eher ungern. Früher hat man sehr viel schneller operiert. Heute versucht man das erstmal wirklich durch Medikamente in den Griff zu bekommen. Aber wenn es eben dann nicht geht, so war es eben bei mir auch, dann muss man eben operieren. und das macht man heute so schonend wie möglich. Also man nimmt nicht gleich irgendwie sehr viel Darm weg, sondern wirklich nur das, was nötig ist. Aber wenn es eben eine großflächige Entzündung da ist, die sich nicht mehr beherrschen lässt, dann muss man auch manchmal an ein Stoma denken. Und ich weiß nicht, wie Luisa das empfunden hat, als es dann endlich da war. Letztendlich, wie war deine Akzeptanz?
Also die Akzeptanz war eigentlich ganz gut. Hätte ich auch eigentlich gar nicht so erwartet, weil ich schon früher immer total Angst davor hatte. Wie gesagt, vor 10 Jahren, als ich in Köln war, da hatte ich auch schon immer Angst, dass ich das vielleicht doch schon kriege. Und da habe ich auch schon mal direkt nach der OP damals irgendwie meinen Bauch abgetastet, als ich wach war aus der OP, weil ich dachte nicht, dass ich das jetzt doch schon kriege. Also das war schon schlimm irgendwie, aber jetzt, wo ich es quasi jetzt vor 2 Jahren bekommen habe, war die Akzeptanz ganz gut, würde ich sagen. Klar hat der Körper seine Zeit gebraucht und ich musste auch mit der Versorgung erstmal irgendwie klarkommen, wobei ich da auch vom Krankenhaus ganz gut angeleitet wurde. Da hieß es auch, ja, wenn Sie das noch nicht irgendwie selbstständig können, dann können Sie eigentlich auch noch nicht entlassen werden. Und ich habe das dann ziemlich schnell auch versucht, das zu alleine hinzukriegen, weil ich im Alltag das natürlich auch alleine machen wollte.
Ja, sicher, klar. Und so viel Zeit haben die natürlich auch nicht, um das einem intensiv näher zu bringen. Also ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Bei mir war es ja leider anders. Ich habe ja das Stoma nur aufgrund einer Notoperation bekommen. Und mir ging es aber genauso wie dir, Luisa. Ich habe dann auch erstmal gesucht, wo ist es und wie fühlt sich das an? Und war natürlich super unglücklich, obwohl ich mir gar nicht bewusst war, dass das mir in dem Moment das Leben gerettet hat. Und das sage ich mir auch bis heute, wenn ich die Narbe im Spiegel sehe, dass das alles einen Grund hatte, dass das auch alles so richtig ist.
Ja. Ja, das ist natürlich der große Unterschied zwischen uns, weil wenn du eine chronische entzündliche Darmerkrankung hast, wie Luisa schon gesagt hat, im Hinterkopf hast du das ja schon.
Ja, sicher.
Dass das mal passieren kann. Also bei mir war das auch nicht so. Ich war damals noch sehr jung und hatte mich überhaupt noch nie darüber informiert, dass das sowas sein kann. Und deswegen haben die Ärzte mich noch beruhigt und haben gesagt, es ist ja nur für 3 Monate. Dann wird es wieder zurückverlegt, damit ich nicht gleich irgendwie mir vielleicht noch was antue. Aber als ich das Stoma hatte, hat sich ja für mich eine völlig neue Welt eröffnet. Ich konnte ja auf einmal, Strecken zurücklegen. Da habe ich ja früher nur von geträumt. Ich war ja, sag ich mal, im Dunstkreis einer Toilette gefangen. Und damals, dann konnte ich auf einmal wieder tanzen gehen oder was ich sonst halt gerne gemacht habe und was ganz gar nicht dran zu denken war. Deswegen kann ich das... kann ich den Unterschied da schon ganz gut verstehen. Also für chronische entzündliche Darmerkrankungen, wenn man da mal den Schritt wagt, ist es dann doch eine andere Welt.
Ja.
Ja, Luisa, wie hast du das dann empfunden, dass du plötzlich neue Freiheiten hattest?
Ja, also das, wie gesagt, als der Körper dann erstmal so seine Zeit hatte nach der Operation, hatte ich dann natürlich auch eine Reha gehabt und war da auch schon wirklich sehr aktiv, was mich auch bis heute wundert. Also ich bin da wirklich viel walken gegangen und habe jede Art von Sport gemacht, obwohl ich wirklich sehr wenig Gewicht da auch schon hatte. Das ist noch ein Punkt, dass ich auch vor der OP auch sehr viel Gewicht schon durch einen Schub verloren habe. Diese Gewichtsschwankungen, mit denen habe ich immer zu tun gehabt früher. Und durch die OP alleine auch schon nochmal 5 Kilo weg waren. Ich auch schon vor der Stoma-Anlage nochmal künstlich ernährt werden musste, weil ich eben schon nicht so vom Gewicht gut aufgestellt war. Und deswegen war ich jetzt ja auch noch eben ein bisschen zu dünn eigentlich. Und da war ich schon verwundert, wie viel ich eigentlich in der Reha schon geschafft habe. Und Ich bin dann auch relativ schnell, sage ich mal, nach der OP wieder arbeiten gegangen, was mir dann aber, sage ich mal, nicht so, ja, was nicht so gut geklappt hat im Nachhinein, weil dann wieder zu viel Stress kam, ich mir zu viel vorgenommen habe und das Gewicht dementsprechend dann natürlich nicht nach oben ging. Also das sind so ein paar Sachen, die hätte ich auch anders machen müssen im Nachhinein. Aber meine, ja, jetzt heute zum Beispiel kann ich eigentlich fast alles wieder machen. Also ich war auch dann jetzt schon im Ausland gewesen, eine Flugreise gemacht und kann auch ins Fitnessstudio gehen, könnte auch längere Strecken wandern. Und ja, das Einzige, worauf man natürlich achten muss, dass man jetzt nicht so schwer heben sollte. Genau, und dass ich eben schon so ein-, zweimal am Tag dann doch eine Ruhepause brauche, das merke ich schon im Vergleich zu früher. Aber ja, ich meine, wenn man den ganzen Dickdarm entfernt bekommt, ist das eben auch nicht so ein Zuckerschlecken.
Ja, absolut. Das dauert sehr lange, bis der Körper abheilt. Also von außen geht das vermeintlich immer schneller, aber innen dauert das sehr, sehr lange. Hm. Du hast vorhin das Thema angesprochen, dass du durch Morbus Crohn im sozialen Netzwerk etwas isolierter warst. Wie ist denn da so die Rückmeldung, als du erzählt hast, dass du jetzt eine Stoma-Trägerin bist?
Ja, also die Rückmeldungen waren eigentlich soweit ganz gut. Klar, habe ich schon zu Beginn der Erkrankung, hat man schon gemerkt, ja gut, welche Freunde sind jetzt irgendwie die richtigen und welche die falschen, sage ich mal. Das hat sich schon ziemlich schnell gezeigt. Und ich habe auch, ja, wie dann auch eine Zeit gebraucht, bis ich überhaupt meine Erkrankung da im Freundeskreis öffentlich machen konnte. Das hat gedauert, weil man ja auch in einem Alter war, da erzählt man dann nicht so alles oder es ist einem peinlich. Mhm. Wobei ich jetzt schon merke, dass jetzt mit dem Stoma ist es natürlich immer noch schambehaftet, aber es ist irgendwie, ist der Umgang für mich persönlich jetzt schon besser geworden, weil man natürlich auch älter geworden ist und es mir halt auch was bringt, wenn man damit offen umgeht. Das habe ich dann auch gemerkt, als wenn man alles verschweigt, weil dann können die Freunde auch viel besser einschätzen, ja, okay, was geht vielleicht und was geht bei ihr nicht. Im Freundeskreis war das die Aufnahme eigentlich ganz gut. Klar, es ist immer so ein bisschen Unsicherheit oder Unwissen, weil man natürlich nicht weiß, was das ist.
Ja, natürlich, klar. Und wir haben ja schon öfters hier im Podcast auch über die Vorurteile gegenüber Stoma-Trägern gesprochen. Die sind ja leider einfach auch immer noch da draußen, weil zu wenige Leute selbst im medizinischen Bereich wissen, was ein Stoma ist. Da war ich auch sehr erschrocken drüber.
Ja, und weil es eben, ja, also ich habe mal eine Auseinandersetzung mit einem Betreiber eines Schwimmbades gehabt, der gesagt hat, also Stoma-Träger kommen bei mir ins Schwimmbad nicht rein. Und das ging dann so weit, dass wir in der Stadt sogar bei der Behindertenbeauftragten deswegen gelandet sind. Und er hat sich davon nicht abbringen lassen und hat immer darauf gepocht, mir zu erzählen, wie hoch die Kosten sind, wenn er das ganze Wasser ablassen müsste. Und ja, aber ich habe da ihn dann auch gefragt, fragen Sie dann auch jeden älteren Menschen über 70, ob er kontinent ist?
Ja, eben, der könnte genauso gut einen Unfall haben.
Ja, genau. Also, naja, das ist müßig. Da muss man sich nicht mit belasten. Also, ich denke mal, wir Frauen haben es dann da etwas einfacher noch. Wir ziehen Badeanzug an und dann sieht man das eigentlich gar nicht, ne?
Ja, das stimmt.
Aber bei Männern ist es so, wenn die jetzt, viele haben ja so Badeshorts dann getragen und die sind jetzt in den Schwimmbädern auch nicht mehr erlaubt. Und wenn das Stoma dann halt sehr hoch war, dann haben die noch ein T-Shirt angehabt, aber das ist auch nicht erlaubt. Also es ist vieles mittlerweile verboten und dann denke ich mal, dann haben es Männer schon ein bisschen schwerer, das dann zu verdecken.
Und ja, oder man muss halt einfach dann im Kanal schwimmen gehen oder sowas, wenn man merkt, dass es da leider einfach zu viele Hindernisse gibt. Wobei ich mich das ja auch immer wieder frage hinsichtlich dem Schwerbehindertenausweis. Ich meine, ihr habt den wahrscheinlich jetzt unbefristet, oder?
Also ich habe den unbefristet.
Ich auch, ja.
Du auch. Ja, ich werde den ja verlieren, das hatte ich ja schon mal angesprochen, weil das Lars-Syndrom eine Folge ist und keine Krankheit. Dementsprechend werde ich ab Ende des Jahres keine Schwerbehinderung mehr führen und ich kann auch keinen Widerspruch einlegen, denn nichts davon ist in irgendeiner Art und Weise in diesem Verordnungsbuch zu finden. Da steht zwar etwas zum Thema Harninkontinenz in verschiedenen Schweregraden, aber da das jetzt nicht unter eine chronische Darmerkrankung fällt, obwohl es sich ja für mich so jeden Tag abzeichnet, das ist ja chronisch dadurch, dass ich jeden Tag immer auch zur Toilette gehe, so wie ihr das auch geschildert habt, habe ich aber keine Chance, das anzufechten.
Das kann ich mir so nicht vorstellen, weil ich weiß, dass es gerade bei Krebs, bei Darmkrebs so ist, dass ja ein Teil des Darms entfernt wurde und somit du als chronisch krank giltst.
Ja.
Also, und ein chronisch Kranker bekommt auch einen Schwerbehindertenausweis. Also zumindest, ob er den Ausweis kriegt, weiß nicht, aber einen gewissen Grad an Schwerbehinderung steht dir auf jeden Fall zu. Es könnte
ja
sein, dass es 30% sind und du dann keinen Ausweis hast.
Genau, die haben mir das schon mitgeteilt. Die sehen mich nur bei 20 sogar.
Ach so, okay.
Ja. Und das ist halt dann schwierig, genau. Aber das nehme ich jetzt in Kauf. Wollte ich nur noch mal so am Rande dazu sagen. Weil das Thema, was dich ja auch noch betrifft, Luisa, ist, du überlegst ja auch noch, ob du eine Rückverlagerung machst. Ist das richtig?
Ja, genau. Aber das ist nicht so einfach. Weil dadurch, dass ich ja auch Fisteln früher hatte, also die waren am Enddarm. Und das ist natürlich sowieso schon schlecht von der Lage her. Und ich auch eher, sage ich mal, wenn man den Morbus Crohn jetzt so bei mir einordnen müsste, ist der eher immer schon ziemlich aktiv gewesen. Und ich hatte ja auch nur so ein Jahr quasi, war ich medikamentenfrei nach der OP und dann ging es ja auch schon wieder los, dass ich was einnehmen musste. Und jetzt ist es so, dass man erstmal halt guckt, welche Voruntersuchungen muss man jetzt mal machen. Also ich hatte jetzt so eine Enddarmspiegelung gehabt, die aber nicht so wirklich geklappt hatte, weil man ja den Enddarm erstmal beurteilen muss, falls man einen Anschluss plant. Und da sieht es, also da konnte die Untersuchung nicht so wirklich gemacht werden, weil ich natürlich auch nicht so entspannt war und ich auch Schmerzen hatte. Und das war ohne Sedierung und das ist natürlich bisschen schlecht und ich habe gesagt, ich brauche natürlich schon einen Befund. Ohne Befund entscheide ich ja nicht, wie es weitergeht. Und jetzt wird die Untersuchung nochmal wiederholt, weil sie ist eben auch Grundlage dafür, wie weiter operiert werden könnte, müsste, wie auch immer. Oder es vielleicht einfach so bleibt.
Ja.
Wobei, wenn es so bleibt, muss man sich darüber schon auch noch unterhalten, was quasi mit meinem restlichen Darm, weil der ist ja quasi abgehängt. Ich habe ja so einen Hartmann-Stumpf, also 10 cm habe ich noch vom Enddarm. Und ich möchte halt auch nicht, dass das irgendwie nochmal entartet oder so im schlimmsten Fall.
Ja, also ich kann sagen, ich hatte ja viele Jahre ein doppelläufiges Iliostoma. Also ich hatte keinen Hartmann-Stumpf. Also beim doppelläufigen Iliostoma ist es halt so, dass der stillgelegte Teil des Dickdarms, der wird also mit an der Bauchdecke angenäht. Du hast also quasi zwei Öffnungen da am Bauch, aber in einer, sag ich mal. Und da war ich super mit zufrieden mit diesem stillgelegten, also mit dem doppelläufigen Iliostoma. Ich habe sogar ein Kind damit gekriegt. Also das war für mich, war das okay so. Aber du hast recht, es war ja immer dieser Teil, der dann halt stillgelegt war, musste ja auch untersucht werden. Und Mein damaliger Gastroenterologe hatte mal gesagt, ich gehe da nicht dran, ich gucke da nicht nach. Und ich musste dann aber irgendwann wechseln, weil der seine Praxis aufgegeben hatte. Und der neue Gastroenterologe hat gesagt, nee, wir müssen da nachgucken. Und und letztlich war es so, dass auch nach, weiß ich nicht, 25 Jahren dieser stillgelegte Teil, also ein aktiver Kron war. Mhm. Das habe ich zwar so nicht gemerkt, aber weil es eben stillgelegt war, aber es war immer noch aktiv. Und das ist übel. Also wenn man so einen Morbus Crohn hat, der halt dauerhaft aktiv ist eigentlich unter jeglicher Medikamentenzufuhr, dann sollte man sich das vielleicht doch gut überlegen, ob man die Unterlagerung macht. Also ich habe mich immer dann, ich kenne das, also in jungen Jahren stand ich auch zweimal im Krankenhaus vor der Rückverlagerung. Und vor der OP habe ich dann immer gesagt, nee, ich habe es mir überlegt, ich gehe jetzt wieder. weil ich dann doch zu viel Angst hatte. Ich hatte zu viel Angst, dass dann der Stuhlgang darüber läuft und ich Schmerzen habe und ich wieder diese ganze Prozedur habe, dass ich nur auf der Toilette sitze und krampfe und ach nee, also ich wollte mir das ersparen.
Ja, kann man verstehen. Vor allen Dingen, man liest ja auch viele Schauergeschichten, die man vielleicht nicht lesen sollte.
Genau, ja.
Das kommt und ja, das verunsichert natürlich auch. Deswegen steht das bei mir noch in den Sternen, sage ich mal, wie das da weitergeht. Aber so richtig optimistisch bin ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, weil ich hatte auch sehr viele Fisteln in diesem Bereich und ich hatte immer das Problem, dass diese Nahtstelle, also vorm Schließmuskel, die war immer so eng, die musste dann immer geweitet werden, diese Anastomose.
Das alleine klingt schon schmerzhaft, das will ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das wurde dann auch oftmals operativ gemacht und also das war so schmerzhaft, dass ich hinterher gedacht habe, also nee, ich mache das alles nicht mehr, lasst mich in Ruhe. ja, das ist, das muss man alles gut überlegen, ne?
Und, ja, das stimmt.
Ja, Rebecca, du hattest damals ja gar nicht irgendwie die Möglichkeit, da großartig zu überlegen. Für dich, die Ärzte haben dir gesagt, wir legen das zurück und dann haben die das gemacht, ne?
Genau, und dementsprechend kann ich einfach nur den Podcast immer wieder als Format empfehlen, weil jeder sollte einfach nach der eigenen Lebensqualität schauen. Und wenn das halt einfach noch mal ein paar Monate länger dauert, dann ist das so. Und wenn man vielleicht aber auch eine chronische Darmerkrankung hat, muss man abwägen, mit welcher Entscheidung man mehr Lebensqualität hat. Ganz einfach.
Ja, genau. Und wie geht's dir denn heute, Luisa?
So. Ja, heute geht's mir ganz gut und auch zu dem Thema Lebensqualität, das sehe ich eben auch so, dass man ja auch nicht irgendwie einen Rückschritt in seiner Lebensqualität erreichen möchte. Und gerade bei mir dann natürlich auch Ängste so kommen, wie verliere ich dann wieder viel Gewicht durch die OP und muss ich dann wieder ewig ernährt werden, weil dieses ganze Prozedere dauert eben auch unglaublich lange, bis man dann mal wieder selbstständig auf den Beinen ist.
Genau.
Und also heute so geht es mir schon gut und deswegen ist man ja auch vorsichtig mit irgendwelchen Operationen, weil die Chirurgen können ja quasi alles machen, aber man muss ja selber damit leben.
Richtig, genau. Und das muss jeder dann natürlich für sich entscheiden, wie das dann aussieht. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du uns einen Einblick in deine Geschichte gegeben hast und wir wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute auf deinem Weg. Und wenn es nochmal zu dem Thema irgendwelche Rückfragen gibt, dann steht Martina dir bestimmt auch nochmal zur Verfügung.
Ja, wenn ich das kann, mache ich das gerne. Und sollten wir nochmal einen Podcast machen, frage ich dich dann nochmal über deinen Weg zu Ilko aus.
Ja, vielen Dank euch auch.
Okay.
Ja, gerne. Dann würde ich sagen, bis bald.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Gute Tschüss. Zeit. Tschüss.